Eldoradio Podcast. Teamgeist, das Sportmagazin.
Wunderschönen guten Abend. Hier ist Teamgeist, heute mit einer Premiere, dem Teamgeist Talk mit Yannick Sorgatz
und Kai Brandz.
Wir haben heute nämlich nur einen Studiogast, der die ganze Sendung bei uns sprechen wird. Und der ist einer, der vielleicht einen der berühmtesten Spitznamen im deutschen Fußball hat. Wenn ich jetzt sagen will, bei uns ist Wolfgang de Beer, dann wissen zumindest alle BVB-Fans Bescheid. Aber es könnte außerhalb von Dortmund Leute geben, die vielleicht überhaupt nicht Bescheid wissen, wer Wolfgang de Beer ist. Denn in Dortmund kennt ihn jeder nur als Teddy de Beer. Und deswegen sage ich auch schönen guten Abend, Teddy.
Schönen guten Abend.
Genau, du bist der Torwarttrainer des BVB und deswegen kann man jetzt eigentlich fast fragen, ob du die letzten 10 Tage Urlaub hattest, denn deine beiden Hauptschützlinge, Roman Weidenfeller und Mitch Langerick, die waren gar nicht da, die waren auf Länderspielreise.
Nein, ich hatte keinen Urlaub, sondern wir haben ja auch noch Torhüter, die bei uns in der Zweitmannschaft spielen. Wir haben auch noch Spieler da gehabt, die jetzt nicht aktuell bei der Nationalmannschaft dabei waren und keine Reisen unternehmen mussten. Und das waren noch so 7, 8 Spieler. Und da brauchten wir natürlich auch Torhüter, die mussten warm gemacht werden, die mussten trainiert werden auch. Und da hatte ich auch mit den Jungs noch reichlich zu tun.
Aber es war schon mal was anderes.
Ja, es war was anderes. Es war sehr schön, dass Roman jetzt halt zur Nationalmannschaft gehen konnte. Bei Mitchell war es schon mal der Fall, dass er auch unterwegs gewesen ist. Aber das war jetzt eine Premiere, dass beide Torhüter, der erste und der zweite, gemeinsam weg waren.
Wir hatten ja gerade schon die Einleitung mit deinem Namen, Teddy de Beer. Jetzt wollen wir mal aufräumen hier, weil immer wieder wird gefragt, ja, Teddy de Beer, wie kommt man denn darauf? Wie kommst du zu diesem Spitznamen?
Es ging los in der Jugend. Ich glaube, ich war im Alter von 12, 13 Jahren. Da gab es Auswahlmannschaften, Kreisauswahl und der Trainer, der natürlich mit vielen neuen Namen konfrontiert wurde bei den ganzen Spielern, der hat dann auf meinen Nachnamen geschaut, hat de Beer, Beer. Und hat er gesagt, weißt du was, dich nenne ich einfach Teddy. Und das ist dann seit meinem Alter, wie ich schon sagte, von 12 oder 13 Jahren so, hat sich das fortgesetzt, wurde im Verein dann bei uns auch übernommen auch und ist dann eigentlich dann so ein Markenname geworden.
War ein ganz kreativer, dein Trainer, ne?
Ja, es war eine glückliche Fügung, würde ich sagen. Ja,
aber ich glaube, Kai, uns gefallen so Wortspiele, ne?
Oh, sowas von.
Ja, Roman Weidenfeller hat jetzt nicht so einen ganz bekannten Spitznamen, überhaupt so einen Spitznamen, mannschaftsintern.
Nein, er wird ganz normal Roman gerufen.
Roman, ganz respektvoll. Das ist ja auch angemessen, denn er ist ja seit Dienstagabend deutscher Nationalspieler. Der älteste Torwart-Debütant aller Zeiten. Hast du das Spiel gesehen? Wie fandst du ihn?
Ich habe natürlich das Spiel gesehen, eine gute Frage. Und ich fand das Spiel gut, zumal wir 1-0 gewonnen haben. Roman ohne Gegentore aus diesem Spiel herausgegangen ist. Aber er hatte natürlich auch während des Spiels so viele Aktionen nicht. Viel mit dem Fuß musste er spielen. Waren auch ein paar knappe Bälle, die immer am Tor vorbeiflogen oder quer vorm Tor flogen. Aber er hat das sehr gut gemacht, was mich auch nicht wundert, sondern das eigentlich normal für mich ist, dass er sehr ruhig da gestanden hat und das souverän und ohne Aufregung bewältigt hat.
Ja, souverän gemacht, du hast es gesagt. Jetzt die Kiste sauber gehalten, der Roman. Wir haben mit dir heute vor eine Zeitreise durch 30 Jahre Profifußball und dann wollen wir einfach mal anfangen.
Mach das.
Der Teamgeist Talk heute mit Teddy de Beer, dem Torwarttrainer vom BVB. Ist immer noch bei uns, sagt man nicht, aber mache ich trotzdem.
Wir sagen heute alles, was man gesagt hat.
Ja, wir
alles anders heute bei Teamgeist.
Ja, voll verrückt, voll crazy. So, wir wollen anfangen mit deiner Zeit beim MSV. Das war quasi deine erste Profistation, nachdem du bei TV Jan Hiesfeld dann in Profifußball gewechselt bist. Du hattest dein Erstligadebüt am 33. Spieltag 81-82 mit 18 Jahren. Hast du noch gute Erinnerungen daran?
Ihr habt gut recherchiert.
Ja, 1-5 bei Werder Bremen verloren und in der 81. Minute raus. Was war da los?
Es war folgendes, dass Gerd Heinze damals noch Torwart auch war beim MSV Duisburg. Es war die Saison, wo der Verein eigentlich schon abgestiegen war aus der ersten Liga, aber die letzten Spiele noch absolviert werden mussten. Und ich war halt ein junger Nachwuchstorwart in der A-Jugend und man wollte mal schauen, wie ich mich unter Profibedingungen dann auch gebe. Und somit hat man mich das Bundesligaspiel da spielen lassen auch. Und obwohl ich 5 Tore bekommen habe, dann doch wohl einen ordentlichen Eindruck gemacht. Und das Jahr drauf konnte ich dann in der zweiten Liga beim MSV Duisburg da spielen und habe dann einen Vertrag für die zweite Liga bekommen. Und ich denke mir, wenn ich mich recht erinnere, war es so damals, dass ich ausgewechselt wurde in der 81. Minute, weil der Gerd Heinze an diesem Spieltag sein 400. Bundesligaspiel gemacht hat. Um das ihm dann auch zu ermöglichen, ist er dann auch nochmal die letzten Minuten eingewechselt worden.
Ist ja dann auch ein toller Rahmen bei einer abgestiegenen Mannschaft, die 1-5 auswärts zurückliegt. So zum Jubiläum.
Ja, dann nochmal. Richtig Spaß hat es ihm wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht, aber es ist für die Statistik wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und ich bin jetzt damals nicht ausgewechselt worden, weil ich so viel Tore reinbekommen habe.
Gut, haben wir das auch geklärt. Wir haben schon das Schlimmste befürchtet. Du hast angesprochen, dass es danach in die zweite Liga ging, für den MSV und auch für dich. So in den Folgejahren standst du immer mal wieder im Tor, aber so richtig Stammspieler warst du ja nicht zu der Zeit, ne?
Ja, ich war ein junger Torwart auch und musste mich dann natürlich auch dann mit Gerhard Heinze, der auch noch ein Jahr spielte, beim MSV Duisburg auseinandersetzen und hatte aber für ihn Pech, aber für mich halt glücklich, die Möglichkeit zu spielen, weil er sich halt verletzte und auch lange Zeit nicht dabei war. Und ich konnte, glaube ich, dann in der ersten Saison auch um die 15 Spiele rummachen.
Ja, um die 15 Spiele, da muss man natürlich auch viel trainieren, um aufs Training zurückzukommen, beziehungsweise um überhaupt mal zum Training zu kommen. Das Training, das heutige Fußball, Profifußballtraining sieht ja folgendermaßen aus, wenn ich das richtig so im Kopf habe, beziehungsweise gelesen habe. 2 Stunden vormittags, dann Pause und dann 2 Stunden nachmittags ungefähr, so könnte man das sagen. Du hast aber natürlich nicht sofort mit dem Profifußball angefangen, noch ein bisschen alte Schule, du hast eine Schreinerlehre gemacht. Was hast du daraus mitgenommen?
Ja, dass es sehr hart ist und sehr schwierig ist, in einem normalen Job viel Geld zu verdienen. Das ist natürlich beim Fußballspielen etwas einfacher. Und man muss halt seine 8 Stunden machen am Tag. Ich habe also mal erlebt, wie es ist, einen normalen 8-Stunden-Tag zu haben und weiß dann natürlich auch, dieses Profitum mehr zu schätzen auch, wenn man mal so einen normalen Job gemacht hat, der mit Sicherheit mir Freude gemacht hat. Ich war gerne Schreiner, habe auch in dem ersten Jahr, wie ich Profi war, meine Ausbildung noch zu Ende gemacht. Normalerweise hätte ich anfangen müssen um 7 Uhr bis 4:30 arbeiten, ging nicht, weil beim MSV Duisburg um 3 Uhr Training war. Also habe ich mit meinem Lehrherrn mich verständigt, der sagte, ja okay, du kannst um 7 Uhr anfangen, machst keine Mittagspause und kannst dann um 2 Uhr abhauen zum Training. Dann habe ich ein Jahr lang nur geschlafen, trainiert und gegessen.
Wenn du in deiner Schreinerlehre, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich stelle mir jetzt gerade so einen Stuhl oder was weiß ich. Was hast du so gemacht für Sachen?
Ich habe alles Mögliche gebaut. Ich war Bau- und Möbelschreiner und habe Rollladenkästen gemacht, Badezimmerschränke gebaut, Tische.
Ersatzbänke.
Kommoden, Ersatzbänke nicht, noch nicht. hätte man damals noch Holzpfosten gehabt, hätte ich mir ein eigenes Tor bauen können. Das ist aber dann umgestellt worden auf Alu. Insofern war das dann überholt. Aber so die gesamte Palette an dessen, was man an Möbeln halt bauen kann, habe ich auch gemacht. Und unser Lehrherr hat mich dann auch mal ziemlich frühzeitig an die Sachen rangelassen. Ich denke mir, ich habe mich ganz geschickt angestellt und habe dann auch schon im zweiten Lehrjahr komplette Möbel selbstständig gebaut.
Aber geschickter im Fußball.
Durchaus ja auch Parallelen. Früh was ausprobieren dürfen und dann sich beweisen und weitermachen dürfen, oder? Aber es ging ja mit der Schreinerlehre nicht weiter, sondern eben mit dem Fußball, weil man letztendlich ja dann doch mehr Geld wahrscheinlich da verdienen konnte.
Ja, aber das war damals gar nicht die Antriebsfeder eigentlich für mich, dass ich sage, Mensch, schau mal, du musst viel Geld verdienen da drin, sondern ich habe an dem Sport eigentlich sehr viel Spaß gehabt und habe auch gemerkt, dass ich das gut kann. Gerade hast du gesagt, ich habe mich fürs Fußballspiel entschieden, das musste man damals in der Form als Torwart noch nicht so beherrschen wie heute, weil ich konnte den Ball immer noch häufiger in die Hand nehmen. Insofern war das Torwartspiel für mich dann auch prädestiniert, weil, glaube ich, mit Fußballspielen hätte ich nicht so viel Geld verdienen können.
In deine MSV-Zeit fällt dann auch dein einziges U21-Länderspiel. Das heißt, du warst dann auch anerkannt eben einer der besten jungen deutschen Torhüter und damals so als einziger Zweitligaspieler im Kader. Was war das für eine Erfahrung für dich? Was war das für ein Spiel?
Wir hatten ein Spiel in Osnabrück, da kann ich mich nur dran erinnern, ich glaube gegen die UdSSR damals noch. Die gibt es ja heute gar nicht mehr. Und ich glaube, das Spiel ist 1-1 ausgegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und das war natürlich eine nette Erfahrung für mich auch im Kreis der Nationalmannschaft der jungen Spieler da mitzumachen, auch weil ich die anderen Jugendnationalmannschaften, was eigentlich U17, U16 und dergleichen alles anbelangt, eigentlich gar nicht durchlaufen habe, sondern das war eigentlich die erste Nominierung für mich in einer Nationalmannschaft und von daher gesehen war ich natürlich auch ziemlich stolz darauf und habe mich auch darauf gefreut, bei dieser Mannschaft mitspielen zu können.
Und was glaubst du, woran lag es, dass es dann nur bei diesem einen Spiel geblieben ist?
Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich habe zusammen mit Oliver Reck war ich damals bei der U21 Ich bin dann nochmal eingeladen worden, da habe ich aber dann nicht gespielt. Ich bin dann auch 22 gewesen nachher, als ich dann gewechselt bin nach Borussia Dortmund auch.
Ein ganz dann, natürlicher Grund, warum das dann zu Ende ist.
Ja, dann war es dann natürlich dann auch, ich glaube, ich war gerade so in dem Atemzug, im dritten Jahr MSV Duisburg war ich dann auch letztendlich die Nummer 1 und im vierten Jahr war es, weil es ein bisschen rauf und runter ging. Und dann war ich auch nachher zu alt für diese Mannschaft.
Ja, du hast beim MSV jahrelang gespielt. Wie siehst du denn jetzt die heutige Lage des MSV mit dem Abstieg in die dritte Liga? Wie siehst du die heutige Lage des MSV?
Die ist natürlich sehr prekär, weil es natürlich große finanzielle Probleme gibt auch. Man hat kaum die Lizenz bekommen für die dritte Liga dieses Jahr. Ich bin selber auch das ein oder andere Mal noch beim MSV. Ich habe auch noch viele alte Bekannte, die ich von damals aus meiner Jugendzeit noch kenne, die auch immer noch im VIP-Bereich sind. Bernhard Dietz zum Beispiel auch, mit dem ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe. Aber es ist natürlich eine schwierige Zeit für den MSV Duisburg und es ist lange noch nicht geklärt, wie es da auch weitergeht, weil die finanzielle Situation ist doch wirklich sehr angespannt da.
1986 ging es dann für dich aber zu dem Verein, mit dem man dich heute in allererster Linie verbindet. Und wie das kam, dass du zum BVB gegangen bist, vom MSV Duisburg, darüber sprechen wir gleich. Hier ist eine Spezialausgabe von Teamgeist, der Teamgeist Talk. Und unser Gast heute ist der Torwarttrainer von Borussia Dortmund, Teddy de Beer, der eigentlich Wolfgang heißt, den aber niemand so nennt. Oder deine Frau oder wer nennt dich Wolfgang?
Ja, meine Frau, die sagt zu mir Wolfgang. Und auch meine Freunde, meine alten Schulkameraden, das sind also die, die mich auch mit dem Vornamen Wolfgang ansprechen.
Wir bleiben jetzt bei Teddy und so hieß du auch schon, als 1986 zu Borussia Dortmund gewechselt bist. Da warst du im Nachrichten 22 Jahre alt, also auch noch ein sehr junger Torhüter. Eike Immel, der Stammtorhüter des BVB, war nach Stuttgart gewechselt und eigentlich sollte ein gewisser Rolf Meier nachrücken. Ich bin ganz ehrlich, der ist mir auch kein Begriff mehr und da entstand aber schon relativ schnell so ein Konkurrenzkampf, oder?
Ja, es war eigentlich so geplant, dass ich war zum damaligen Zeitpunkt mit dem MSV Duisburg aus der zweiten Liga abgestiegen. Ich war da Nummer 1 damals, aber auch mit gefühlten meisten Gegentoren aller Zeiten. Borussia Dortmund hatte zudem in diesem Jahr eigentlich auch sehr schwierig, weil sie auch im Relegationsspiel erst die Liga geschafft hatten. Und 86 im Sommer wurde dann eine neue Mannschaft geformt, wo ich dann angerufen wurde, ob ich Interesse hätte als Nummer 2 erst. Da ja Eike Immel, wie du schon erzählt hattest, den Verein gewechselt hat. Nummer 2 bei Borussia Dortmund mitzumachen auch. Rolf Meier sollte eigentlich die etatmäßige Nummer 1 sein und hat sich aber dann im letzten Vorbereitungsspiel auf die Saison den Finger gebrochen. Insofern musste ich halt dann im ersten Spiel, das war bei Bayern München, dann direkt ins Tor.
Dann springen wir mal weiter ins Jahr 89. Pokalsieger 89. Zusammen mit Pokalheld Norbert Dickel, heute Stadionsprecher im Westfalenstadion. Und mit Michael Zorc, heute Sportdirektor. Und das war der erste Titel seit 23 Jahren für den BVB und dein allererster überhaupt. Wie geil war das?
Ja, das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis da. In diesem großen Stadion Berlin haben wir gespielt und dann gab es die Nationalhymne noch vorneweg. Und das war schon ein Gänsehaut-Feeling zu dem Zeitpunkt. Und dann nachher auch noch diesen Pokal in die Luft recken zu können, das war natürlich eine einmalige Geschichte, zumal wir in diesem Spiel gegen Werder Bremen ja auch nicht der Favorit waren, sondern eher Bremen, die ja auch die ganzen Jahre die Liga dominiert hatten und immer oben mitgespielt
haben. Mit Otto Rehhagel, die große Bremer Mannschaft,
ja. Richtig, genau. Otto Rehhagel hat sie ja über Jahre geformt und da waren wir eigentlich krasse Außenseiter und dass wir dieses Endspiel dann mit 4-1 gewinnen konnten, das ist natürlich eine große Geschichte gewesen. Zumal nach dieser langen Zeit, wie du gerade schon erwähnt hast, hat der Verein ja nach so einem Titel mal wieder gelächzt, um dann wieder irgendwie aufzutauchen in den Statistiken.
Das Spiel begann auch gar nicht mal so gut für euch. Kalle Riedle, später mit dem BVB Champions-League-Sieger, hat Bremen in Führung gebracht. Wie habt ihr das Spiel noch dann gedreht? Wie sind deine Erinnerungen so an den Spielverlauf?
Ja, Norbert hat dann eigentlich in der ersten Halbzeit noch das 1-1 gemacht und dann nachher auch zügig das 2-1 nachgelegt. Und irgendwie war dann jeder Schuss, den wir aufs Tor gebracht haben, war dann drin. Also das war schon ziemlich frustrierend für die Bremer dann auch, weil es dann auch im Spiel nicht viel passierte dann. Eher Bremen eigentlich Spielanteile hatte, aber wir vorne waren und die Dinge einfach reingehauen.
Man merkt ja, Sie haben, jetzt fange ich schon an zu siezen, du hast viel von früher zu erzählen. Wie ist denn das heute? Erzählst du dann auch noch viele Geschichten von früher? Weißt du noch, damals hier bin ich Pokalsieger geworden.
Mamako, Ilkay.
Ja, genau.
Nein, das werde ich natürlich verhindern. Aber ich werde nicht so über die vergangenen Zeiten reden, weil als ich junger Spieler war und die älteren Spieler haben angefangen, über die alten Zeiten zu reden, hat mich das auch eigentlich nur genervt und gelangweilt. Weil wir haben genügend für unsere Zukunft zu tun, da brauche ich die alten Geschichten nicht mehr ausgraben.
Wir sind selbst jetzt keine Fußballprofis, deswegen darfst du das bei uns. Erzähl mal so, wie müssen wir uns den BVB Ende der 80er, Anfang der 90er vorstellen? Das ist ja nicht ganz so sehr zu vergleichen mit dem Verein, den man heute kennt, und generell die Fußballlandschaft war ja auch eine ganz, ganz andere.
Ja, so, dass sich natürlich im Laufe der Jahre jetzt auch, was das Spiel anbelangt, das Tempo verändert hat, die Schnelligkeit, allein durch die Rückpassregel, was jetzt auch das Torwartspiel anbelangt, hat sich das Spiel natürlich verändert und ist wesentlich schneller geworden. Die Pausenzeiten, die sind geringer. Und auch wenn ich über den Verein Borussia Dortmund selber rede, dann denke ich darüber nach, was ich mitbekommen habe. Damals hast du als Verein 9 Millionen an Jahresumsatz D-Mark noch gemacht. Jetzt sind wir in Größen vorgestoßen, die auch in die 250 und 300 Millionen Euro irgendwo gehen. Also hat sich auch von der Wirtschaftskraft her der Verein unglaublich gewandelt. Und von daher gesehen ist das natürlich eine Riesenentwicklung, die der Verein sportlich sowohl als auch finanziell gemacht hat.
Du hast es gerade schon gesagt, wirtschaftlich hat sich da einiges getan, aber auch in der Medienlandschaft hat sich einiges getan. Also gerade wie die vielen jungen Spieler da heute so unter Druck geraten, wird immer wieder gesagt. Bist du ganz froh, heute kein Profi zu sein?
Nein, die Zeit ist schon gut auch und die Jungs wachsen ja da auch rein mit diesem ganzen Medienaufkommen, weil für uns war es damals, ich war genau in der Zeit, habe das ja alles miterlebt, wie der Wandel auch dann kam. Zu Anfang war das für die alte Generation, war es schon schwierig, sie dran zu gewöhnen, ständig ein Mikro und dann hier ein Interview, da was zu machen, Werbeaufnahmen und dergleichen, wofür müssen wir das machen, das haben wir damals noch nicht gemacht, aber das ist jetzt ein ganz normaler Prozess, den die Spieler einfach so spielerisch oder einfach mitbekommen, weil es normal geworden ist. Natürlich ist das wesentlich mehr der äußere Rahmen auch und der ist durchaus wesentlich belastender dann auch für die Spieler und nimmt die auch stark in Anspruch. Also von daher gesehen, ja, bin ich eigentlich, ja, um diese ganze Medienaufkommen und über dieses kein Privatleben mehr haben, weil ja an jeder Ecke irgendwo einer ein Handy hat, der dich fotografieren kann, das war damals nicht so. Du hast noch ein bisschen mehr deine Ruhe gehabt vor solchen Geschichten, aber es ist so, wie mit allen Sachen, es ist sehr viel Geld im Zirkus und der das Geld bezahlt, der kann dann auch bestimmen, wie es gemacht wird. Ne? Und dem muss er natürlich ein bisschen Tribut zahlen.
Du warst insgesamt 5 Jahre Stammtorwart beim BVB, hast fast kein Spiel verpasst. Und gleich in unserer nächsten Sequenz hier im Teamgeist Talk sprechen wir dann über die Zeit, als es sportlich für dich nicht mehr ganz so gut lief bei Borussia Dortmund.
Wir sind im Teamgeist Talk mit Teddy de Beer, dem Torwarttrainer vom BVB. War nicht immer Torwarttrainer, sondern auch Torwart. Ich bin Kai Brandz.
Und ich bin Yannick Sorgatz.
Teddy, 1991 bist du dann letztendlich von Stefan Kloß als Nummer 1 abgelöst worden. Der war damals erst 20, also 7 Jahre jünger als du zu dem Zeitpunkt. Wie war das für dich?
Das war natürlich eine schwierige Zeit für mich. Ich hatte auch eine Phase, wo ich auch nicht so gut gehalten habe. Das habe ich damals ein bisschen anders gesehen. Man ist dann auch ein bisschen sauer und meckert dann mit dem Trainer rum. Und dann nachher hat er auch so gute Leistungen gebracht, dass es auch sehr schwierig war für den Trainer nochmal zu wechseln. Ich hatte mit ihm, mit dem Hitzfeld, mit dem Trainer, der damals die Mannschaft führte, dann auch Gespräche geführt, dass ich auch wieder um meinen Stammplatz kämpfen möchte. Habe mir dann aber auch dann nach geraumer Zeit irgendwann das Schien- und Wadenbein 1993 gebrochen und war dann sowieso erstmal ein Jahr out of order. Und das war auch noch wirklich eine ziemlich schwierige Zeit auch und habe dann anschließend eigentlich dann noch einen Vertrag bekommen bei Borussia Dortmund und habe dann gesagt, okay, ich habe meine Jahre jetzt hier gehabt und war dann auch über 30 nachher. Ich möchte weiterhin bei dem Verein bleiben und Stefan Kloß muss halt so gut sein, ansonsten werde ich hier wieder spielen.
War das auch im Prinzip so der Grund, dass der BVB nach deiner Verletzung zu dir stand, dir den neuen Vertrag gegeben hat, dass deine Reaktion eben war, boah, das ist mein Verein, jetzt kann ich auch hier bleiben?
Ja, das war ganz klar so, weil der Verein auch in der Zeit, wo ich so schwer verletzt war, immer gesagt hat, guck, dass du fit wirst und wenn du das wieder hinkriegst auch, dann verlängern wir deinen Vertrag und das haben sie dann auch gemacht und ich denke mir, so viel Vertrauen vom Verein aus muss man auch dann zurückgeben und dann habe ich mich dafür auch dann entschieden, in welcher Position auch immer, auch als Nummer 2 dem Verein dann weiterhin mitzuhelfen.
In die Zeit fiel ja auch so eine Revolution fürs Torhüterspiel, über die heutzutage eigentlich kaum mehr gesprochen wird. Die Rückpassregel wurde eingeführt. Das heißt, Torhüter durften den Ball nicht mehr in die Hand nehmen, wenn er zurückgespielt wurde. Wir jungen Leute können uns das gar nicht mehr vorstellen.
Also in der Halle wird das öfter mal so gehandhabt.
Ja, der Kai ist noch ein Hallenfußballer, ich bin dann auch mal draußen, okay. Aber Teddy, war das wirklich so eine Revolution für deinen Beruf letztendlich?
Ja, das war schon eine starke Umstellung. Das war auch eine Umstellung für die Feldspieler, weil du dir ja durch diesen Rückpass, den du da auf deinen Torwart zum 25. Mal machen konntest und dann nimmt er wieder in die Hand und rollt ihn durch den 16er und kann wieder aufnehmen, ist das Spiel natürlich auch verlangsamt worden. Und der Gegner hat da keinen Zugriff. Ne? Und jetzt ist es halt so, wenn du einen Rückpass bekommst, dann musst du als Torwart weiterspielen und auch deine Mitspieler, die können sich da nicht ausruhen, sondern müssen dir den Pass zurückspielen, aber dann auch gleichzeitig wieder am Spiel teilnehmen, um sich deinem Torwart ein Angebot zu machen. Ne? Also dadurch, das ist schon eine gravierende Veränderung gewesen im Spiel, weil es wirklich schneller macht auch.
Bis du 27 warst, hast du 200 Spiele für den BVB gemacht und dann in den Folgejahren 16 Mal in 10 Jahren. Stand für dich, hast du dich so pudelwohl gefühlt, dass nie ein Vereinswechsel für dich in Frage kam?
Es war schon mal, die eine oder andere Anfrage war da. Es war vom MSV Duisburg mal zwischendurch wieder die Frage, nachdem ich eigentlich wieder genesen war mit über 30, ob ich da hingehen wollte. Ich hätte auch noch mal ins Ausland, in die Türkei wechseln können, aber als ich dann auch über 30 nachher war, habe ich mich dann auch dann ganz klar entschieden, dafür bei Borussia Dortmund zu bleiben, zumal ich dann auch schon so ein bisschen die Fühler da ausgestreckt habe, als ich dann irgendwann so 33, 34, 35 war, sage, was passiert nach meiner aktiven Laufbahn, wie können wir es regeln? Toni Schumacher war zu dem Zeitpunkt auch noch Torwarttrainer, der aber dann nachher auch weggegangen ist. Und dann habe ich auch schon die ersten Gespräche in Richtung Torwarttrainer gesprochen mit dem Verein und letztendlich ist es ja dann auch dazu gekommen.
Ja, letztendlich kann aber auch niemand abstreiten, was du alles gewonnen hast, egal ob du jetzt da viel gespielt hast oder nicht. Du bist zweimal deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, Pokalsieger und standest mal im UEFA-Cup-Finale. Wie ist das, alles zu gewinnen, ohne jetzt für jeden da draußen außerhalb von Dortmund sichtbar daran mitzuwirken?
Ich meine, okay, bei dem ersten Titel habe ich ja sichtbar mitgewirkt, aber danach her ist es auch so, dass du derjenige bist, der am geringsten die Chance hat, eventuell eingesetzt zu werden. Und wenn du trotzdem jeden Tag deine Trainingsleistung bringst und auch die anderen Spieler mitziehst und dich für viele Sachen verantwortlich fühlst innerhalb der Mannschaft, kannst du als zweiter Torwart ein Stinkstiefel sein und alles durcheinander bringen, kannst aber auch positiv einwirken. Und das war das, was ich eigentlich wollte. Und habe dann auch im Hintergrund viele Gespräche geführt, den einen oder anderen Spieler vielleicht mal zur Seite genommen, als ich dann auch älter war und habe gesagt, komm, ey, das mach mal besser so oder so. Und in der Gesamtheit der Dinge hat das dann mit Sicherheit auch gefruchtet, war auch der eine oder andere kritische Anmerkung dem Trainer gegenüber mal, die jetzt eigentlich immer nur zielführend waren, ohne jemanden persönlich anzugreifen, sondern auch eigentlich nur, um das Gesamtbild im Grunde zu verbessern. Und das ist im Laufe der Jahre immer wieder angekommen, im Verein dann auch entsprechend bewertet worden. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist ein Mann, mit dem kann man weiter zusammenarbeiten, egal in welcher Position.
Wir wollen dir mal ein Liedchen vorspielen von der Hamburger Rap-Gruppe Beginner. Sagen die dir was?
Nein.
Okay, sagt dir dieses Lied was? Hör mal genau hin.
Nie mehr will ich Dinge tun gegen meinen Willen. Dann ab sofort will ich mir Wünsche in meinem Leben erfüllen. Nie mehr spiele ich zweite Geige wie Teddy the Bear. Ich battle nicht mehr, hab viel von meinem Daddy geerbt.
Die waren eine ganz große Nummer, die Beginner. Machen jetzt auch bald wieder ein neues Album. Haben sie jetzt ein bisschen verschoben. Wie ist das? Hast du das schon mal gehört?
Jetzt, wo ich es vorgespielt bekomme, ja, kann ich sagen, ich habe das schon mal gehört auch, aber ich wusste nicht, wie die Gruppe heißt, aber das habe ich, glaube ich, schon einmal gehört, ja.
Okay, und wie ist das, wenn man sowas liest oder hört über dich, so nie mehr die zweite Geige spielen wie Teddy the Bear, aber trotzdem gleichzeitig gerade auch von den Fans total honoriert wird?
Ja, die Jungs kennen mich ja nicht. Die wissen ja gar nicht, worum es geht. Und davon kann ich ihnen auch gar keinen Vorwurf machen, weil sie meine Geschichte ja gar nicht kennen, sondern einfach nur sehen, dass ich Nummer 2 in Dortmund war und sind wahrscheinlich auch noch genauso jung wie ihr, das auch gar nicht anders erlebt haben. Und insofern ist das eigentlich fachlich völlig falsch. Aber von der Optik her, wie man das von außen sieht, kann man es durchaus so sehen.
Teddy the Bear, eine Metapher. Quasi.
Quasi?
Quasi. Beim Teamgeist Talk mit Yannick Sorgatz.
Und Kai Brandt.
Und hier geht's gleich weiter mit auf unserer Zeitreise durch 30 Jahre Profifußball, quasi in die Gegenwart, könnte man sagen.
Eldo-Zeit 19. Eldoradio lebt mit dir. Teamgeist, das Sportmagazin.
Hallo, hier ist der Teamgeist Talk mit Teddy de Beer, Torwarttrainer vom BVB und Kai Brandz.
Und Yannick Sorgatz.
Torwarttrainer. Wir haben gerade über deine Zeit gesprochen als aktiver Torwart, egal ob als Erster oder als Zweiter. Dann wurdest du Torwarttrainer beim BVB.
2001 war das, ne?
Korrekt.
Wie ist das denn jetzt plötzlich seinen ehemaligen Konkurrenten also zu trainieren und ja...
Jens der dann Lehmann, auch noch Jens Lehmann heißt.
Ja, das war, wir haben uns auch als erster und zweiter Torwart damals, wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, zusammengespielt auch, da schon eigentlich gut verstanden. Es war jetzt kein größeres Problem, mit Jens zu arbeiten, weil erstmal war er ein guter Torwart, das war schon mal eine ziemlich dankbare Aufgabe. Und so zwischenmenschlich haben wir uns auch gut verstanden. Natürlich war es zu Anfang, hat er natürlich auch geschaut, was mache ich da? Und aber hat auch schnell rausgefunden, dass ich eigentlich bemüht bin, ihn zum besten Torwart in der Liga zu machen. Und habe ihm da die eine oder andere Geschichte erzählt oder mit ihm trainiert und auch Tipps gegeben und gesagt, so machen wir das am besten und so. Und da kamen auch viele Sachen von hin und insofern war es nachher ein sehr einfaches Arbeiten mit ihm.
Dann war Jens Lehmann irgendwann weg und Roman Weidenfeller kam von Kaiserslautern. Trotzdem, also noch nicht alle waren überzeugt, Guillaume Vermus hat dann das Vertrauen von Matthias Sammer gekriegt. War das in Yannick?
In meinem Sinne?
Oder in deinem wie, Sinne?
Fragen, ob das in Teddys Sinne war, nicht in meinem Sinne.
Ach so.
Ja, die Geschichte war die Geschichte war ja folgendermaßen. Wir hatten Jens Lehmann noch da, der sich eine lange Zeit verletzt hatte. Roman musste dann das Ende der Saison 11 Spiele machen, die er wirklich sehr gut absolviert hatte als 22, 23-jähriger Torwart. Und daraufhin ist dann nachher in der Winterpause ist Jens Lehmann nach Arsenal gegangen, hat den Verein also gewechselt. Somit mussten wir schauen, dass wir einen Torwart noch dazu bekommen. Jetzt ist es so, du hast einen jungen, talentierten Torwart wie Roman. Und dann war eigentlich so die Strategie, einen Erfahrenen dazu zu holen. Das war Guillaume Vermus, der auch in Frankreich erfolgreich gespielt hat, Meister, Pokalsieger wurde. Der kam dazu. Ansonsten aber zu Anfang hat Roman gespielt, hat auch ein Jahr gespielt, hat aber dann auch eine Phase, wo er etwas unruhig wurde und es ging gar nicht darum, wer von den beiden besser war. Roman war immer der bessere Torwart, nur für den Zeitpunkt damals zwischendurch. Einmal war es so, dass Guillaume eigentlich da mehr Ruhe ausgestrahlt hat. Deswegen hat er dann auch 2 Monate mal gespielt. Und Roman ist dann wieder ins Training gegangen und hat trainiert wie ein Besessener auch und war dann auch nach 2 Monaten wieder in der Spur. Und das sind aber so Sachen, die ihn dann auch da wieder stärker gemacht haben.
Du hast trotzdem schon 2006 in einem Interview prognostiziert, wenn Jens Lehmann 2008 als Nationaltorwart aufhört, dann ist Roman Weidenfeller einer der ganz großen Kandidaten, um da im Tor zu stehen. Jetzt haben wir 2013... Warum hat es noch 5 Jahre gedauert, aus deiner Sicht?
Ja, es ist so gewesen, dass er zu Anfang, als er gestartet ist bei uns in der Liga, war er 2 Jahre lang hintereinander notenbester Torhüter in der Kicker-Rangliste auch immer und ist da immer sehr gut bewertet worden und hat hervorragend auch gehalten. Es war nur so, dass dann auch die Plätze durch Oliver Kahn und Jens Lehmann eigentlich auch dann besetzt waren, lange Zeit. Und dann kam halt Manuel Neuer mit hinterher, wo wir gesagt haben, es ist diese neue Rückpassregel. Und da war Roman derjenige, der eigentlich so auf der Kante groß geworden ist. Die jüngeren Torhüter, die haben dieses Fußballspielen eigentlich sehr spielerisch in der Jugend schon lernen können auch und haben das ohne großartigen Aufwand mitbekommen. Und ich habe, als Roman zu uns kam, mit ihm in dieser Richtung unglaublich viel arbeiten müssen auch. Und er war da sehr lernwillig auch und wollte mit rechts schießen, mit links schießen und dergleichen. Zwischendurch war es auch so, dass ich gesagt habe, ich verbiete dir heute mit rechts zu schießen, mit links zu schießen, so über den rechten Fuß. Sondern wenn du den Ball dann mal nicht richtig triffst, dann ist das halt mein Fehler. Dann kannst du sagen, ich habe dir verboten, mit links zu schießen, um den rechten Fuß zu nehmen. Das ist so eine kleine Anekdote nebenbei. Aber da haben wir sehr viel gearbeitet, sehr viel trainiert auch mit Rückpässen, mit Passspielen und dergleichen, auch Ballannahmen und dergleichen und haben jetzt auch dann mit dem Trainerteam Jürgen Klopp auch ein Team bekommen, auch das den Torhüter sehr stark einbindet, was Fußballspiel anbelangt auch und das bringt natürlich nachher auch die Verbesserung.
Also kann man sagen, dass er quasi aufgrund seiner früheren Geburt im Vergleich zu Manuel Neuer, René Adler und all den anderen aufholen musste und dadurch dann nochmal verloren hat und ja, plötzlich war er dann 30.
Ja, ich meine, ob er verloren hat, weiß ich nicht genau. Ich meine, er hat ja eine grandiose Karriere bis jetzt dahin hingelegt. Und aber das war halt eben da so da die Zielsetzung, die man bei der Nationalmannschaft ausgegeben hat. Das war so ein gewisses Grundrüstzeug, was du mitbekommen musstest. Also haben wir dann auch darauf reagiert und haben entsprechend auch gearbeitet. Und das Ergebnis ist ja durchaus tadellos. Und jetzt mit 33 dann trotzdem noch, ist ja eigentlich kein hohes Alter, ist das beste Torwartalter, dann in den Kreis der Nationalmannschaft berufen zu werden, ist doch auch eine nette Geschichte.
Jetzt ist Deutschland ja ein Torwart. Torwartland. Wir hatten ein paar Namen gerade gehört, ne? Manuel Neuer, René Adler, Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno. Da kommen jetzt auch noch richtig junge, neue Wilde da hinzu. Gibt es eigentlich eine einfache Erklärung als jetzt irgendwie eine einfachere Erklärung als irgendwie, ja, die Ausbildung in Deutschland für Torhüter ist einfach so gut im Vergleich zu anderen Ländern, so zum Beispiel England oder was weiß ich?
Das ist immer die große Frage, weswegen wir in Deutschland eigentlich die besten Torhüter haben. Eine genaue Antwort habe ich da eigentlich auch nicht drauf, aber wir sind natürlich vom Typ unserer Gene würde ich gar nicht sagen, aber der Deutsche ist zuverlässig, der Deutsche arbeitet hart, der macht und tut und so. Das hat uns natürlich im spielerischen Bereich oft ein bisschen nach hinten gebracht, dass wir dann erstmal alle weggeknüppelt haben und die anderen, die Italiener und Spanier und weiß der Geier was, die haben alle schon schön Fußball gespielt. Aber ich denke mir, diese Nummer bringt uns im Tor eigentlich weiter, weil da brauchst du einen soliden Arbeiter, da brauchst du jemanden, der hart an sich arbeitet und konsequent ist und nicht den Spielerischen da macht. Und das ist das, was uns, glaube ich, dann da in den Vorteil bringt, dass wir in Deutschland halt so gute Torhüter haben, die das wirklich dann so spielen können.
Und ihren Anteil daran haben eben auch die deutschen Torwarttrainer. Dazu gibt es gleich mehr im Teamgeist Talk mit unserem Studiogast Teddy de Beer, dem Torwarttrainer von Borussia Dortmund. Sweet words with fingers. Da sind wir wieder beim Teamgeist Talk, unserer Premiere heute auf Eldoradio. Nicht 95 Themen wie sonst quer durch die Welt des Sports, sondern ein Studiogast, der hier 2 Stunden lang mit uns redet. Und der heißt heute Teddy de Beer und ist Torwarttrainer bei Borussia Dortmund. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum Deutschland eigentlich so gute Torhüter hat. Klar, da sind viele talentierte Jungs, die hart arbeiten.
Aber nicht nur die Torhüter, also jetzt speziell im Roman Weidenfeller, arbeiten hart, sondern auch die Torwarttrainer natürlich selbst. Und jeder hat da so seine eigenen Methoden. Wir haben vorhin deine Schreinerlehre angesprochen. Man munkelt, ne? Du wirst da auch mal ganz gerne wieder als Heimwerker tätig fürs Training.
Ja, man muss sich immer zwischendurch ein bisschen einfallen lassen. Du hast natürlich immer, wenn du über die Jahre mit gleichen Leuten zusammenarbeitest, mit Roman jetzt auch, es wird natürlich auch viel das Gleiche trainiert und immer wieder. Und du musst dann eine Abwechslung reinbringen und gucken, wie kann ich eigentlich das Training noch verschärfen oder wie kann ich noch neue Reize setzen. Und dann habe ich da eine Torschussrampe gebaut, die den Ball abfälscht. Dann habe ich, ja, meine Trainerkollegen sagen, einen Fernsehschrank, ich würde so weit nicht gehen, gebaut, der auf Rädern ist, den ich umkippen kann, wo ich den Ball gegenschieße, dass er dann zurückprallt. Also so eine Art Prallwand, wo aus kurzer Distanz dann auf Bälle reagieren muss. Also das sind so ein paar, ja, Schreinergeschichten, die ich dann noch als zusätzliches Trainingsmaterial hergestellt habe.
Schon Patent angemeldet dafür?
Nein, da gibt es mehrere Versionen auch, die dann auch dann woanders hergestellt werden, aber das sind meine ureigensten Werke, die ich auch jetzt nicht patentieren lassen möchte.
Jetzt ist es so, dass du durchaus in einer seltenen Rolle bist, nämlich dass du mit 2 Nationaltorhütern zusammenarbeitest. Beide erst seit kurzer Zeit, aber deswegen waren sie jetzt auch ein paar Tage weg. Ich habe mal bei Twitter gefragt, ob jemand Fragen an dich hier hat. Ich habe gesagt, du bist hier bei uns zu Gast und da haben @potblock und @dervolo sinngemäß gefragt, was eigentlich mit Mitch Langerick ist. Der hat, glaube ich, erst 7 Bundesligaspiele gemacht und jeder ist sich aber einig, der hätte auch das Zeug, Nummer 1 zu werden. Roman Weidenfellers Vertrag läuft bis 2016. Was hat Mitch Langerick für eine Perspektive, irgendwann mal in Dortmund im Tor zu stehen? Und ja, wie ist so da die Kommunikation zwischen euch?
Ja, mein Fakt ist ja, dass ich da in der glücklichen Situation bin, oder wir bei Borussia Dortmund, dass wir 2 so hervorragende Torhüter haben. Und das ist natürlich auch nicht einfach für einen jüngeren Torwart, der wirklich die Qualität hat von Mitch, da Nummer 2 zu sein, weil er würde in vielen anderen Bundesliga-Vereinen würde er auch dann die Nummer 1 sein. Er spricht für seinen einwandfreien Charakter, dass er das auch so gut hinnimmt, aber natürlich wird vielleicht irgendwann die Zeit kommen, wo er dann auch sagt, ich möchte Nummer 1 sein. Und solange Roman natürlich so stark auf diesem Niveau spielt, ist es natürlich schwierig und gibt ja auch keine Notwendigkeit, dann da zu wechseln. Ne? Aber am liebsten würde ich sie beide spielen lassen. Aber jetzt im Moment ist Roman Nummer 1 und das geht nun mal nicht, dass man 2 ins Tor stellen kann.
Ah, könnte man ja mal probieren.
Dafür, ne? Muss das Phrasenschwein aufbauen.
Ja. Oh, 3 Euro bitte. Ja, jetzt sind ja die Torhüter in einer speziellen Position, die haben extra den Torwarttrainer, obwohl mittlerweile die Trainerstäbe ja riesig sind, da sind ja etliche, bei euch wahrscheinlich auch, also auf jeden Fall. Und gibt's da eigentlich eine besondere Beziehung zwischen Torhütern und Torwarttrainer?
Ja, es ist ja klar, weil wir auch dann so eng zusammenarbeiten, wir haben dann extra Einheiten, wo man enger zusammenarbeitet, ist ja ganz klar, weil du hast zwar mehrere Trainer jetzt im Trainerstab, aber da sind auch dann immer, jetzt haben wir 3 Trainer für 25 Leute zuständig. Und wenn du natürlich selber nur für 2 oder 3 verantwortlich bist und mit denen enger zusammenarbeiten kannst, ist natürlich die Kommunikation und das Verhältnis dann vielleicht ein klein bisschen anders. Du hast öfters mal die Möglichkeit zu sprechen und als innerhalb einer Truppe von über 20 Leuten, das ist schon klar.
Herrscht da vielleicht auch schon so eine kumpelhafte Atmosphäre zwischen euch?
Ja, kumpelhaft. Es ist eine vertraute Atmosphäre, die auch dann so sein sollte, aber es geht halt immer noch um Trainer und um Spieler und man sollte da die Mauern auch nicht einreißen. Die Nähe muss man immer suchen, aber man muss das auch nicht zu sehr als Kumpel machen.
Nach der Länderspielpause geht jetzt der Bundesliga-Alltag weiter, aber ich weiß gar nicht, ob Alltag so das richtige Wort ist, mit Blick auf das Spiel, das am Samstag ansteht.
Ja, um die genügend Gelassenheit in die Sache reinzubringen, wäre es durchaus angebracht, Alltag zu wählen als Wort. Aber gegen Bayern München zu spielen, ist immer eine außergewöhnliche Sache.
Und über diese außergewöhnliche Sache wollen wir gleich noch sprechen mit Teddy de Beer, dem Torwarttrainer des BVB. Der Teamgeist Talk geht in die letzte Runde mit Yannick Sorgatz
und Kai Brandt
und unserem Studiogast Teddy de Beer, dem Torwarttrainer von Borussia Dortmund, der aber gar nicht in Dortmund wohnt, sondern immer noch in Dienstlaken am Niederrhein, oder? Auch Niederrhein, Kai, wie
also zusammen? Ist die Schwelle. Also Dienstlaken, sagt man immer so, ist die Schwelle zwischen Ruhrpott und Niederrhein.
Okay, er wohnt an der Schwelle in Dienstlaken.
Genau.
Und immer da geblieben, nie weggezogen.
Ja, da war meine Familie zu Hause, meine Freunde waren da und es war damals so, dass meine Eltern, Schwiegereltern direkt nebenan wohnten, 500 Meter von da, wo wir lebten auch. Und dann haben wir kleine Kinder bekommen und ja meistens sind die klein, wenn man die bekommt, ne? So ist es halt, Kinder. Und es war sehr unproblematisch dann, wenn wir mal irgendwas machen wollten, die Kinder dann bei den Eltern oder Schwiegereltern zu deponieren oder die waren bei uns und haben auf die Kinder aufgepasst. Und insofern, ich bin damals war die A2 noch zweispurig, als ich mit meinem Käfer hier rüber gefahren bin, die ersten 2 Jahre.
Das waren Zeiten.
Und mittlerweile ist sie dreispurig. Ich bin also in 35 Minuten in Dortmund von zu Hause aus. Wenn ich quer durch die Stadt fahre, in Dortmund brauche ich auch, wenn ich an jeder Ampel anhalten muss, 25 Minuten, wenn nicht sogar länger. Und das ist für mich ein völlig entspanntes Fahren und deswegen kam es für mich auch irgendwie nicht in Frage, dann nach Dortmund zu ziehen.
Dein allererster Fußballverein war natürlich auch dein Heimatverein, TV Jan Hiesfeld. Jetzt gab es ja in diesem Jahr die besondere Aktion quasi. Der TV Jan Hiesfeld hatte den BVB zu Gast, wo du als Torwarttrainer bist. Wie war das denn für dich? Also die haben diese Aktion beim Tankstellenunternehmen, haben die das gewonnen, dieses Spiel? Und stimmt's, dass du mit dem Fahrrad zum Spiel gefahren bist?
Ja, das habe ich gemacht. Ich bin von zu Hause aus mit meinem Fahrrad dahin gefahren. Das hatte ich auch seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und das war eine lustige Geschichte. Ja, ich habe dann auch nachts, als ich dann nochmal einen Abdreh machen sollte vom BVB Total, sind die Jungs auch da gewesen. Dann war es schon dunkel, dann sollte ich mich dann praktisch mal verabschieden und mit dem Fahrrad davonfahren, habe dann mich mehr auf die Kamera konzentriert, hat aufs Fahrrad, da bin ich noch mit hängen geblieben und habe mir das Schienbein noch angeratscht, also das war noch eine nette Geschichte. Bin ein bisschen dösig angestellt, aber es ist wieder verheilt.
Immer in Dortmund zumindest seit 1986 rein beruflich gewesen. Bis 2016 läuft dein Vertrag, genauso wie der von Roman Weidenfeller. Du wärst dann 30 Jahre beim BVB. Wie groß ist die Motivation, da noch ein paar Jahre dran zu hängen? Oder hast du überhaupt schon Gedanken gemacht, wie es da weitergehen könnte und wird?
Ja, es ist ja noch 2,5 Jahre jetzt bis dahin. Und ich muss mal gucken, wer auch dann, wie die Situation dann aussieht. Von mir selber auch, mit meinen körperlichen Geschichten auch, weil das eine oder andere Knie ist dann, aber hat die eine oder andere Blessur. Aber das ist jetzt noch alles wunderbar zu handeln. Bis jetzt habe ich da noch keine größeren Probleme. Aber jetzt werde ich erstmal alles auf mich zukommen lassen. Das ist ja noch ein langer Zeitraum und 30 Jahre ist dann doch wirklich exorbitant gut, denke ich mal. Das haben nicht viele geschafft.
Das stimmt.
Auf jeden Fall.
Dann wollen wir jetzt mal nicht über in 2 Jahre gucken, sondern eher
in 2 Tage.
In 2 Tage quasi. Dein erstes Spiel mit dem BVB, hast du vorhin schon gesagt, hast du gegen den FC Bayern gemacht.
Korrekt.
Am Samstag heißt es auch 18.30 Uhr BVB gegen FC Bayern München. Würdest du sagen, das ist mittlerweile eines der größten Spiele in Europa, wenn nicht sogar das größte?
Ja, das Medienaufkommen ist immer exorbitant hoch, weil du hörst dann immer, wenn wir gegen Bayern München spielen, dass das auch noch in 198 andere Länder übertragen wird.
Es werden auch immer mehr. Ich frage mich, wie viele Länder es da noch gibt, die wir noch nicht kennen.
Das ist also wirklich immer enorm, wie das Interesse auch Europa und weltweit ist, das Spiel wirklich zu sehen und zu übertragen. Also das spricht dann natürlich für den deutschen Fußball. Also das ist dann immer ein Highlight.
Jetzt gibt es von der Nationalmannschaft nicht ganz so gute Nachrichten. Mats Hummels und Marcel Schmelzer werden ausfallen, verletzungsbedingt. Ist ja nicht so, dass ihr nicht schon genug Sorgen habt in der Hinsicht. Gibt es da schon Neuigkeiten, wie es konkret aussieht?
Ja, es ist jetzt auf einmal sicher, dass sie fürs Wochenende ausfallen. Und alles weiter muss man sehen. Jetzt mal gucken, wen wir dann spielen lassen. Auf der linken Seite hat ja der Erik Durm das auch, als Marcel Schmelzer verletzt war, schon auch wirklich sehr ordentlich gemacht. Jetzt Innenverteidiger ist ein bisschen problematischer. Da müssen wir mal schauen, weil ja auch Neven Subotic auch länger ausfällt mit seinem Kreuzbandriss. Und da müssen wir mal gucken, wen wir auf diese Position stellen.
Ja, dann schauen wir mal gespannt auf den Samstag, auf den Klassiker gegen Bayern und auf deine Zukunft natürlich. Wir wollen uns herzlich bedanken, Teddy, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön.
Kein Thema.
Und das war der Teamgeist Talk mit Yannick Sorgat
und Kai Brandt.
Macht's gut, schönen Abend noch. Ciao. Tschö.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.